Was uns aber fehlte, war so eine übergreifende, echte Marke. Ein echtes Employer Branding. Alles, was wir gemacht haben, war okay, aber es fehlte so die übergreifende Marke. Auch die Marke, um aus dem Meer der Gleichförmigkeit so ein bisschen rauszutreten. Im Konkurrenzverhältnis zu anderen Behörden, aber auch zur freien Wirtschaft. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht. Wir haben eine eigene Arbeitgebermarke entwickelt.
OMHR.
Der Podcast mit Geschichten aus der Arbeitswelt.
Von OMR Jobs und HR.
Hallo, liebe Caro.
Hallo, Marvin. Guten Tag. Ich glaube, wir haben auch noch nie so spät aufgenommen. Deswegen weiß ich gar nicht, wie ich dich begrüßen soll, außer guten Tag. Und das klingt so oldschool.
Schönen Feierabend vielleicht. Aber da sind wir noch nicht. Was wir über letzte Woche gelernt haben, ist, auch Viren lieben gute Gesellschaft. denn Caro war krank.
Caro war sehr krank. Man hört es vielleicht auch noch ein bisschen. Also ich entschuldige mich jetzt schon einmal vorab für meine noch ein bisschen kratzige Stimme, aber mich konnte natürlich nichts davon abhalten. Nicht mal Marvin diesmal. Heute hier zu sitzen und Podcast aufzunehmen.
Ja, wir sind ja ein authentischer Podcast, das muss man sagen. Letzte Woche haben wir mit uns gehadert, ob wir denn aufzeichnen können, aber wir mussten uns gegen Caro durchsetzen. Sie war einfach zu krank, aber heute ist sie wieder da und das ist schön.
Ja, danke, wir können's tun, dass ihr mich wie ein Schulkind nach Hause geschickt habt. Das habe ich mich gefühlt. Ja,
wir müssen aufeinander aufpassen.
Ja, nee, das ist ja auch absolut richtig und ich glaube, gerade im HR sollte man vielleicht auch solche Dinge doppelt so ernst nehmen. Man kann halt nicht arbeiten, wenn es einem nicht gut geht.
Ja, meine Rede. Jetzt musst du es dir nur noch merken, ne?
Ja, aber hier sind wir und mit einem neuen, frischen Thema, auf das ich mich sehr freue.
Genau. Herzlich willkommen damit auch an alle Zuhörenden. Wir haben heute einen sehr starken Recruiting-Case. Wir wollen ja auch ein bisschen gesunde Abwechslung reinbringen und nicht nur über gesellschaftskritische Themen reden, die wir dann wiederum auf den Unternehmenskontext transferieren können, sondern heute geht es wirklich mal um eine Behörde, und zwar den Bundesnachrichtendienst. Vorweg die Frage, Caro, in welcher Lebenssituation ist denn eigentlich sinnvoll, so einen Podcast wie diesen zu hören?
Also ich würde sagen, wenn es viele Zahlen sind, wo man irgendwie vielleicht auch sagt, man muss aufpassen oder man muss vielleicht nochmal ein Stück vielleicht auch zurückspulen, das passiert mir zum Beispiel vor allem bei so Podcasts, wo ich viel drüber nachdenke, würde ich sagen, wenn man vielleicht beim Kochen ist, wo man jetzt nicht unbedingt auf andere Dinge komplett Acht geben muss, vielleicht auch so auf seine Finger, da würde ich sagen, es ist schon mal ganz gut, uns zu hören, was ich super gerne mache beim Aufräumen oder beim Putzen, weil ich mich da so gut auf gewisse Zahlen konzentrieren kann. Viele, tatsächlich habe ich auch gehört, uns vielleicht beim Autofahren, da kann man dann jetzt vielleicht nicht zurückspulen, aber man hat halt so eine gute Aufmerksamkeitsspanne. Eher bei solchen Aktivitäten, anstatt jetzt im Alltagsgerummel, wenn nebenbei noch andere Geräusche sind, würde ich sagen. Was meinst du denn? Wo würdest du uns am liebsten hören?
Im Alltagsgerummel. Finde ich gut.
Das heißt gar nicht Gerummel.
Habe ich noch nicht gehört, auf jeden Fall. Aber
ich war lange alleine, ich war lange nicht unter Menschen. Also, ich habe mal nur.
Siehst du? Ich unterschätze immer andere Kulturen nicht, also Kulturkreise. Deswegen dachte ich, wahrscheinlich ist es vielleicht einfach eine Bezeichnung, aber nein, es war ein falscher Versprecher. Okay.
Es war ein falscher Versprecher.
Dadurch, dass die eine oder andere Zahl fällt, weil wir hier natürlich gründlich arbeiten, ist es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn man nicht groß abgelenkt ist. Aber man kann das alles in einem sehr entspannten Rahmen eingießen und was lernen. Denn das ist hier, glaube ich, auch die Hauptaufgabe, dass wir euch was mit an die Hand geben wollen. Und dementsprechend passiert das am besten, wenn man leicht konzentriert dabei sein kann. Aber nur leicht.
Nur leicht. Oder natürlich auch gerne mit KollegInnen gemeinsam in der Mittagspause und danach besprechen. Ne? Oder als Team-Event oder teilen. Und das darf man natürlich auch gerne.
Das ist so ein absurder Vorschlag. Aber ich find's gut. Okay, ja, macht das mal, Leute. Also ganz was anderes mal. Genau, wir reden über Recruiting in Behörden, denn der Bundesnachrichtendienst hat mit ihrem Claim "Wir suchen Terroristen" MWD, finde sie mit uns, Werbegelder in Höhe von 2,5 Millionen Euro gewonnen. und dürfte deshalb sicher auch vielen ja irgendwie schon mal ins Visier geraten sein. Also ich zumindest, dadurch, dass ich mindestens zwischen Hamburg und Hannover in meinem Leben pendel, habe das häufig gesehen. Caro, ist dir das schon begegnet im Alltag?
Ja, und natürlich, ich bin da vielleicht aber auch einfach ein Mensch, der immer so ganz vorsichtig ist. Mich hat es echt ein bisschen geschockt am Anfang.
Ja, den Effekt hatte es, ja?
Ja.
Okay, darauf kommen wir auf jeden Fall nochmal zu sprechen. Deswegen habe ich mit Martin Heinemann, dem Kommunikationsleiter, gesprochen über Psyche von Mitarbeitenden, geheimnisvolle Briefe, lange Bewerbungsprozesse. Also ich kann an dieser Stelle auch schon mal die Interviewfolge nächste Woche total empfehlen. Denn Geheimdienstarbeit ist schon ziemlich spannend. Wir bleiben in gewohnter Manier natürlich und starten mit unserer Frage des Tages, bevor wir Deep Dive reingehen. Wie viele Stellen in deutschen Behörden sind unbesetzt, Caro, gerundet?
Mhm.
120.000, 350.000 oder 570.000?
Ich würde ja jetzt gerne wieder mathematische Hilfestellung in Betracht ziehen, im Sinne von, wie viele Behörden gibt es, wie viele, aber ich glaube, ich muss einfach schätzen und ich würde für Antwort Nummer A gehen.
Ich nehm C. Ja.
Okay.
Ich mag es drastisch. Also schauen wir. Ich habe recht. Das sind ungefähr so viele Menschen, wie in der ganzen Stadt Bremen leben, hat Bex hier nochmal notiert.
Crazy.
Allgemein sind es im Vergleich zum letzten Jahr 20.000 mehr. Das heißt, auch hier ist natürlich wieder so ein mangelhafter Trend zu beobachten. Ja, was auch mit den veränderten Herausforderungen an den Arbeitsalltag zusammenhängt. Und das könnte natürlich ganz speziell auch den Bundesnachrichtendienst betreffen, weil der einfach unter besonderen Bedingungen handelt. Ich möchte dir aber, Caro, weil ich die Zahl gerade parat habe, natürlich auch sagen, wie viele Menschen denn im öffentlichen Dienst in Deutschland arbeiten.
Dankeschön. Darauf habe ich gehofft. Das hätte ich vorher gebraucht.
5,27 Millionen Menschen in Deutschland. Davon wow. 58,6% Frauen. Auch hier wieder ein hoher Teilzeitanteil zu beobachten. Während wir 300.000 Männer in Teilzeit haben, sind es 1,547 Millionen Frauen.
Mhm.
Das jetzt, um mal einzuordnen, wie groß dieser Apparat hier in Deutschland ist. Da kann man ja auch ungefähr sich eine Vorstellung darüber machen, dass sich das Ganze, das finanziert sich aus der öffentlichen Hand. Also es ist schon ordentlich was los.
Okay, aber öffentlicher Dienst heißt es dann auch Polizisten etc., frage ich mich gerade. Richter, ja, okay. Verdammt, so weit habe ich gar nicht gedacht. Ich habe mich irgendwie gerade nur auf so Finanzbehörden etc. eingeschossen. Ja, okay, nächstes
ja.
Mal dann.
Nicht schlimm. Wie gesagt, ist es nicht schlimm, wenn ich richtig liege.
Naja.
Zum Bundesnachrichtendienst an sich war es auch so, als ich das erste Mal in Kontakt mit dieser Behörde getreten bin, also nur natürlich aus Recherchezwecken, nicht aus anderen Gründen zum Glück, musste ich überhaupt erstmal lernen, was da so hintersteckt. Und deswegen will ich das auch kurz euch erzählen. Also 6.500 Mitarbeitende sind es weltweit. Der BND unterstützt die Bundeswehr zum Beispiel mit Lagebildern, gewinnt Informationen durch weltweite Netzwerke, bekämpft Terrorismus, Schleuser, Cyberangriffe, ist für die Sicherheit im Land verantwortlich, also die Interessen des Landes zu schützen, ist oberstes Gebot. Ja, aber der BND ist halt auch wichtig, weil die Globalisierung das ganze Weltgeschehen unübersichtlicher macht und wir müssen zumindest beobachten, was da passiert, auch hinsichtlich der Kriminalität. Zu guter Letzt, das ist auch noch wichtig zu sagen, wir hatten auch kürzlich im Bundestag die Debatte, da wollte die Linke Heidi Reicheneck zum Beispiel in diesen Ausschuss, in diesen parlamentarischen Ausschuss, der den BND und Geheimdienstarbeiten beobachtet, denn das ist auch ganz interessant. Das Bundeskanzleramt, parlamentarische und auch unabhängige Gremien kontrollieren dieses Organ, damit da auch ja nichts schief geht. Also es ist, ja, es hängt viel dran. Und ich möchte mit einer Trendence-Statistik starten, dass die ich auch schon in meiner Keynote mit dem Bundesnachrichtendienst, den könnt ihr übrigens auf Join sehen, kleine Werbung, aufgegriffen habe, dass 91% den öffentlichen Dienst für attraktiv halten. Aber nur 34,4% finden, dass der öffentliche Dienst als Arbeitgeber auch genügend auf sich aufmerksam macht. Und jetzt natürlich für dich die Frage, Caro, nach meinem langen Monolog. Ist doch eigentlich eine riesige Chance für Behörden, sich ins Schaufenster zu stellen.
Ja, absolut. Vor allem, ich glaube, auch in dieser ganzen Vielfalt an Möglichkeiten, in denen man arbeiten kann, möchte ja nicht jeder auch in der Medienbranche arbeiten oder es möchte vielleicht auch nicht jeder in den medizinischen Bereich gehen. Nichtsdestotrotz gibt es ja so dieses ganze Thema noch drumherum, okay, aber ich möchte am Ende des Tages schon wissen, was ich geschafft habe. Da kann ich mir schon drunter vorstellen, dass gerade der Bereich für viele sehr, sehr attraktiv sein könnte. Aber ganz ehrlich, hättest du mich damals bei meinem Berufseinstieg gefragt, jo, kann man beim BND arbeiten? Hätte ich gar keine Ahnung gehabt, so was kann ich da machen? Kann ich da Marketing überhaupt machen? So, kann ich da Recruiting machen? Darüber hätte ich gar nicht nachgedacht. Und ich glaube, das ist das Ding, ne? Dass du halt über viele, in vielen Organisationen gar nicht weißt, was gibt es überhaupt für Jobs. Und dann wahrscheinlich auch nicht mal eben über so eine, über eine Jobausschreibung stolperst.
Ja, da denkst du natürlich in die richtige Richtung. Also bis auf, ja, ich will Polizist werden, verhält sich das natürlich recht verhalten auch in den Motiven, in so eine Behörde einzusteigen, ganz klar. Und auch alles andere, finde ich, zumindest war es, ging das mir immer so, wirkt halt relativ monoton. Also ich konnte mir zum Beispiel nie vorstellen, irgendwie Sachbearbeiter oder Verwaltungsfachangestellter zu werden.
Ich auch nicht. Aber es gibt ja auch genügend Berufe. Ich meine, das heißt ja nicht, dass es monoton ist. Ne? Zum Beispiel, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, in der Buchhaltung zu arbeiten. Aber vielleicht auch einfach, weil ich nicht unbedingt so das Zahlengenie bin. Nichtsdestotrotz habe ich auch super offene Freundinnen zum Beispiel in der Buchhaltung arbeiten, das total geil finden. Aber vielleicht ist ja auch genau sowas dann eine mega coole Alternative mit vielleicht einer besseren besseren Aussicht, bessere Sozialleistungen etc. Also ich glaube einfach, man denkt so weit nicht, weil es so weit entfernt ist und einfach überhaupt nicht visibel.
Exakt. Nicht visibel, zum einen das, zum anderen muss man aber auch sagen, ich kenne auch ein paar, und natürlich habe ich auch schon ein paar Gespräche geführt, von Innovationsgeist und progressivem Denken hat das erstmal wenig. Und das ist natürlich für so eine heranwachsende Generation einfach nicht einladend.
Ja. Ja, klar, Punkt. Absolut, ja.
Wir hören uns jetzt mal an, was Martin über diese Kampagne sagt, wie man da eine eigene DNA geschaffen hat, was da das Geheimnis war.
Wir suchen Terroristen, MWD. Das ist der kurze Schockmoment, in Anführungszeichen. Und dann kommt die Auflösung auf der zweiten Ebene. Finde sie mit uns oder in dem Spruch, den du genannt hast. Stell dir vor, du wirst vom BND gesucht. Als Teil des Teams. Also alles in dieser Komm-dahinter-Mechanik. Ne? Und das Besondere an dieser Marke ist, dass wir die nicht am grünen Tisch entwickelt haben. Überhaupt nicht. Sondern, dass wir die gesamte BND-Belegschaft in diesen Prozess integriert haben. Wir haben im Prinzip den Versuch unternommen, vielleicht sogar erfolgreich, die BND-DNA herauszuarbeiten. Qualitativ und quantitativ unter Beteiligung der gesamten Belegschaft. Ein partizipativer Prozess.
Du hast schon eingangs gesagt, du warst auch leicht geschockt. Das ging anscheinend nicht nur dir so, wie Martin gerade feststellt.
Ich meine, klar, vielleicht auch deswegen bleibt es ja auch immer so sehr im Kopf oder deswegen hält man auch an, wenn man auf einmal so ein Riesenplakat sieht mit sowas ja doch sehr provokativen. Dann bleibt man natürlich nochmal stehen und dann liest man irgendwie die Erklärung eine Zeile darunter und dann so, ah, okay, das catcht einen dann doch irgendwo wieder. Aber ja, prinzipiell schon spannend, weil er hatte ja auch in dem Zitat gerade gesagt, dass sie das gemeinsam mit der Belegschaft, ja, ne, qualitativ und quantitativ verarbeitet haben. Was ich auch echt, muss ich sagen, cool finde. Also ich bin ja auch schon ein Fan davon, auch wenn es um Unternehmenswerte etc. geht, das nicht einfach nur so top-down einzustreuen in Unternehmen, sondern tatsächlich auch mal zu fragen, ja okay, aber was sagen denn eigentlich die Mitarbeitenden dazu und wie wird das denn von dem Hauptteil eigentlich gesehen? Ja, also nicht nur der Führungsetage, sondern dem prozentual ja auch größten Anteil, der vielleicht ein Unternehmen ausmacht. Und das finde ich ist schon sehr beeindruckend und sehr cool.
Ja, genau. Also verstehen wir ja irgendwie zumindest in der Theorie als etwas Grundsätzliches, was erstmal Ursache-Wirkung dann irgendwie auch hat, weil das zahlt sich aus. Die Leute fühlen sich abgeholt, können sich anders damit identifizieren, wenn sie selber Input gegeben haben für die Mission des Unternehmens. Und wer, wenn nicht Sie, haben das am besten durchdrungen, was abgeht, ne?
Ja.
Behörde ist natürlich eine besondere Institution, weil sie erstmal viele Kräfte bündelt, aber auch, weil in den nächsten 10 Jahren 1,4 Millionen Erwerbstätige aus dem öffentlichen Dienst ausscheiden. Das bedeutet, jeder Vierte ist in Rente. Trotzdem hat die Behörde, hat der öffentliche Dienst mit dem Ruf zu kämpfen, dass er für junge Leute jetzt nicht diese Dynamik mitbringt. Ne? Wie schätzt du diese Situation ein? Was muss man da an den Tag bringen? Ist es eben so eine Kampagnenidee wie die des BND, die sowas mal erfrischen kann?
Ja, also wir hatten ja auch schon in anderen Folgen so ein bisschen darüber, ne, gesprochen, wie kann man seine Employer Brand in dem Fall vielleicht auch aufbauen und was ist passend, was ist nicht passend. Ich finde in dem spezifischen Beispiel mehrdimensional, weil Nummer eins sind die meisten von uns, wann kommen wir mit Behörden mal in Verbindung? Führerschein, Personalausweis, Reisepass. Und ich muss sagen, ja, Finanzamt, ja, und dann meistens irgendeine Zahlung, die dich irgendwie total nervt. So, dann kommst du da rein und wirst aber deinen Reisepass beantragen und wirst aber irgendwie erstmal angepfiffen wegen was auch immer. Also teilweise wirklich geht man ja Bauchschmerzen in Behörden rein, weil, aber dazu muss ich auch sagen, und das beruht auf meiner eigenen Beobachtung, war es tatsächlich auch immer so, ich führte, okay, hier sitzen aber irgendwie die ultra frustrierten Annettes, die irgendwie seit 30 Jahren der Behörde sind und eh keinen Bock mehr auf ihren Job haben. Jetzt habe ich wiederum ein sehr positives Gegenbeispiel erlebt. Und nicht nur ich, sondern übrigens auch meine Schwester, die sehr kurzfristig ihren Ausweis verloren hatte und dann super kurzfristig in eine Behörde reingestolpert ist, wo irgendwie alles ultra nett war. Viele Behörden haben ihre Räumlichkeiten ja auch modernisiert. Das ist mir zum Beispiel in meiner Behörde aufgefallen, die dort ist, wo in der Nähe ist, wo ich wohne. Deutlich jüngere Menschen auch schon drin. Und dann passiert natürlich auch was mit einer Unternehmenskultur. Wenn du einmal diesen Dominostein zum Rollen bringst und vielleicht auch äußerlich was veränderst, was den Eindruck verändert, darf man ja auch nicht vergessen. Man fühlt sich ja auch vielleicht wohler oder zieht andere Generationen, wenn vielleicht auch deine Bürogebäude, Büroräume ein bisschen ansprechender gestaltet sind. Und das, muss ich sagen, ist mir persönlich aufgefallen in den letzten paar Jahren, dass sich da schon was getan hat.
Schön. Das ist gut, dass wir auch sowas hier platzieren können. Sehr positiv. Übrigens, wer durch die Räumlichkeiten des BND gehen möchte, der kann das machen. Man wird da übrigens wird da eine Führung angeboten, weil es natürlich nochmal spezieller ist als im Bürgeramt.
Ah, das wusste ich gar nicht.
Ja, wir sind auch bald da als Team.
Okay, und wo ist meine Einladung?
Ja, die geht noch raus nach der Folge.
Die ist verloren gegangen auf dem Weg bei der Brieftaube.
Ja, weiß ich auch nicht, was da los war. Jetzt machen wir aber hier natürlich ein Thema auf, das ganz besonders abstrakt ist, weil die Bedingungen so anders sind beim BND als im Bürgeramt, auch wenn da offensichtlich mit frischer Farbe gearbeitet wird. Und das merkt man schon, wenn Martin vom Bewerbungsprozess erzählt.
Dafür muss eine Bewerberin, muss ein Bewerber sehr umfangreich über sein Leben Auskunft geben, über seine Behördenbekanntheit Auskunft geben oder ihre Behördenbekanntheit Auskunft geben, muss Referenzpersonen angeben, auch eine Person angeben, die ihn oder sie im Alter von 16 Jahren kannte. Das lässt so ein bisschen erahnen, wohin die Richtung geht. Ne? Die Zuverlässigkeit spielt eine große Rolle, die muss überprüft werden. Und das macht bei uns einen eigenen Arbeitsbereich. Da beißt sich aber die Katze ein bisschen in den Schwanz. In dem Moment, wo jemand möglichst viele Voraussetzungen mitbringt, die wir eigentlich suchen, also lange im Ausland war, vielleicht im Ausland studiert hat, vielleicht sogar im Ausland gearbeitet hat, exotische Sprachen spricht und so weiter und so fort, wird natürlich der Aufwand, den wir betreiben müssen, um diese Sicherheitsüberprüfung zu einem Abschluss zu bringen, um die Zuverlässigkeit dieser Bewerberin oder des Bewerbers festzustellen, bevor er oder sie beim BND anfängt, größer.
Ja, also wenn du aus einem sehr schnelllebigen Umfeld kommst, dann hoffst du, dass innerhalb von einem halben Jahr die Person an deinem Tisch sitzt so und da natürlich auch produktiv wird. Ne? Also ich finde auch aus Unternehmenssicht natürlich schon ein krasser locker, wenn du so lange brauchst, um immer auch eine Position zu füllen. Einfach nicht, weil vielleicht in dem Moment dann auch die Kandidatenpipeline nicht groß genug ist. Das ist natürlich jetzt aber ein anderes Fragezeichen, das wir dahinter setzen. Aber einfach, du hast dich für eine Person entschieden, überprüfst sie und vielleicht bemerkst du dann nach 4 Monaten, oh, passt doch nicht. Also das finde ich aus Unternehmenssicht wirklich, ja, krass. Auf der anderen Seite, wenn ich drüber nachdenke, wie funktioniert das dann? Keine Ahnung, ich möchte jetzt beim BND anfangen und kündige schon meinen Job und werde irgendwie sicherheitsüberprüft und dann weiß ich aber ein halbes Jahr lang nicht, ob ich eingestellt werde oder nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass auch dann wiederum aus Kandidatensicht ist irgendwie auch eine große Unsicherheit. Also erstmal, wenn ich das so höre, dann rattert natürlich direkt mein Recruitment-HR-Gehirn und denkt so, boah, wie funktioniert das eigentlich, ehrlich gesagt, ne? Also das ist schon ein riesen Apparat wahrscheinlich, der dahinter läuft. Also wow, und andersrum gesagt, ja klar, wenn du im Ausland warst, dann finde vielleicht auch erstmal die Leute, die das dann alles auch bestätigen können, ne? Die richtigen Ansprechpartner etc. Also das ist ja far off von jedem Background-Check, den es in anderen großen Unternehmen gibt, was innerhalb von einer Woche abgehandelt ist.
Ja, irre. Also gerade in der heutigen Zeit, du hast richtige Timekeeper ja quasi schon in den Personalabteilungen sitzen. Jeder Recruiter guckt auf die Uhr und beim Bundesnachrichtendienst läuft die ganz auf ihre eigene Art und Weise, weil es halt auch gar nicht anders geht, weil der Aspekt der Sicherheit so wichtig ist. Wie würdest du denn so einen Prozess begleiten, also der so lange dauert? Was ist da wichtig?
Ich schieße einfach mal raus, wo mir gerade so ein Sinn kommt. Ne? Also ich glaube, bitte. Nummer eins, da ja Time to Hire, was ja normalerweise eine KPI ist in anderen Unternehmen, die relativ kurz sein sollte, schießt mir jetzt erst in den Kopf, okay, wie hältst du denn in der Zeit, wo du diesen Prozess auch durchläufst und die Background-Check machst, wie hältst du denn da Kontakt überhaupt zu den Bewerbern? Ich gehe davon aus, wenn jemand dann 6 Monate wartet, bis er für diesen Job wirklich angenommen wird aufgrund dieses Background-Checks, dann wird es schon noch eine Person sein, die wirklich ein sehr enorm hohes Interesse daran hat, wirklich auch beim BND anzufangen. Das heißt, da glaube ich, hast du natürlich auf der einen Seite eine Downside, auf der anderen Seite eine Upside, weil du wartest unglaublich lange und du hast die Herausforderung, dass du mit den Kandidaten ja in irgendeiner Form in Kontakt bleiben musst, weil es ja auch einfach ein komisches Gefühl ist, wenn du 6 Monate lang einfach nichts hörst und so in der Schwebe gelassen wirst. Auf der anderen Seite natürlich, du dir relativ sicher sein kannst, wenn jemand so lange wartet, dann hat er auf jeden Fall wirklich Interesse an dem Unternehmen. Andererseits stelle ich es mir unglaublich herausfordernd vor, was ist, wenn du was findest, was jetzt vielleicht irgendwie nicht ins Profil passt und das, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was es sein kann, ne? Warst du irgendwie zu oft in gewissen Ländern und deswegen stellst du dann vielleicht ein Risiko dar, dann hast du vielleicht irgendwie monatelang einen Background-Check gemacht, vielleicht, keine Ahnung, was ich vorher schon meinte, hast du da schon deinen Job gekündigt oder hast du irgendwie dich darauf eingeschossen, auch von Unternehmensseite, dass du jetzt die Person hiren wirst oder einstellen wirst und dann auf einmal doch nicht? Also ich stelle mir das als enorme Herausforderung vor.
Ja, das ist echt eine krasse Aufgabe, die dieser Arbeitsbereich beim BND da hat. Aber klar, du hast als BewerberInnen natürlich schon das Commitment. Ich denke mal, du wirst Bescheid wissen, dass das jetzt hier ein längerer Prozess wird und dementsprechend auch dein Berufsleben adaptieren. Vielleicht noch nicht den Job kündigen, wenn du dich beim Bundesnachrichtendienst bewirbst. Aber ist natürlich ein klarer Wettbewerbsnachteil. Ne? Also wer will schon so lange warten? Außerdem ist es ja auch ein bisschen intim, wenn jemand alles über dich wissen will, herausfinden will, Leute kontaktiert, aufsucht, die dann interviewt wiederum. Aber das haben Stand jetzt diese 6.500 Menschen, die da angestellt sind, über sich ergehen lassen und es hat geklappt, ne?
Ja, aber ich glaube, das würde mir wahrscheinlich gar nicht, also das ist wahrscheinlich auch Typsache, mir ist es ja relativ egal, also ne, was dann da die Personen in meinem Umfeld befragt werden, weil im Zweifel sind das ja auch Personen, die mich kennen, aber ich stelle mir dann eher vor, ich fange mit dem Job an und dann bist du ja auch trotzdem in einer Position, wo du wahrscheinlich nicht viel über deine Arbeit teilen darfst, also du darfst teilen, wo du vielleicht arbeitest, vielleicht darfst du auch nicht, das weiß ich natürlich nicht, aber in einigen Positionen oder Martin teilt das ja auch, aber du darfst ja über viele Inhalte in dem Moment nicht sprechen und das stelle ich mir einfach so schwierig vor, weil dann ja vielleicht dein Umfeld weiß, wo du arbeitest oder vielleicht auch Fragen gestellt werden, aber du Fragen gestellt wird, du darfst dann nicht erklären, warum, was du dann machst, etc. Und das stelle ich mir irgendwie auch schwer vor.
Ganz großer Punkt. ich zähle mal auf, wo wir gerade beim Thema sind, kein Handy am Arbeitsplatz, du kommst zur Arbeit, gibst es ab, wird eingesperrt in einem Safe.
Das finde ich aber ganz gut.
Ich glaube, das würde unserer Wirtschaft tatsächlich gut tun.
Ja.
Ja. Ja, nicht aus den Motiven, dass man ausspioniert werden könnte, das würde mich auch beängstigt zurücklassen, aber Produktivität wäre auf jeden Fall höher. Ja, wo nehmen wir beide auf, Caro? Von zu Hause aus, ne? Homeoffice?
Geht da nicht.
Nix da. Und auch am Abend, auch wenn man dann vielleicht hier und da mal rumfloskelt, man redet dann doch über die Arbeit. Auch das ist in den meisten Bereichen des Bundesnachrichtendienstes nicht möglich. Die Arbeit ist geheim. Auch für die Familie. Und ich bringe mich natürlich dann auch immer in die Gefahr, wenn ich was sage oder wenn ich rücksichtslos mit meinem Berufsstand umgehe. Sowohl mich, als auch natürlich, noch viel krasser gedacht, den Staat. Ne? Deswegen hängt da echt wahnsinnig viel dran.
Also ich finde es aber schon noch einen relativ großen Mental Load, ne? Weil wenn ich selber reflektiere und ich meine, ich habe natürlich jetzt keinen Job, wo ich sagen würde, ich habe irgendwie einen riesen Rucksack auf. Ne? Aber nichtsdestotrotz diskutiert man ja auch viele Elemente seiner Arbeit, irgendwie wenn man über was frustriert ist oder vielleicht auch einfach einen Ratschlag man braucht. Manchmal braucht man ja vielleicht einfach einen Gedankenanstoß. Da diskutiere ich das zu Hause mit meinen Freunden, mit meiner Familie. Oder gerade wenn vielleicht auch Dinge passieren, die einen traurig machen, frustrieren, das dann nicht kommunizieren zu können. Ich glaube, dass das auch schon viel mit einem Menschen macht. Und da würde mich natürlich auch mal super interessieren, wie werden vielleicht auch Mitarbeitende von dem BND mental unterstützt? Und zweitens, wie wird es auch getestet im Bewerbungsprozess? Ne? Bist du irgendwie so ein resilienter Mensch, dass es für dich auch in Ordnung ist, über einen essentiellen Teil in deinem Leben nicht zu sprechen? Also Arbeit nimmt ja einfach so viel Raum. Ein und ich finde, da dann über deine Arbeit nicht sprechen zu können, ist für mich, also ich weiß gar nicht, ob ich mir das vorstellen kann. So.
Ja. Vielleicht also, redet man dann mehr, vielleicht wird man dann kreativ und redet in Hypothesen. Also dann sitze ich da am Tisch, also mal angenommen, Caro.
Ja, aber das darfst du doch dann auch wiederum nicht. Ja, also ich finde halt immer so, du weißt ja, also ich keine Ahnung, was da für Verträge unterschrieben werden, was da dranhängt. Also ne, ich glaube, da sind wir aber auch zu unwissend. Aber ich denke mir so, naja, du bist ja dann in dem Fall ein Mitarbeiter, der hat sich darauf eingelassen, dort zu arbeiten. Dementsprechend sagst du dann halt einfach auch nichts. Und das finde ich, also ja, ich kann es mir noch nicht so vorstellen, aber auf der anderen Seite, wir haben ja, als wir mit Martin gesprochen haben, habe ich den ja auch wirklich gelöchert und er hatte immer irgendwie eine Antwort. Wir haben ja über seine Arbeit gesprochen, aber irgendwie haben wir auch nicht über seine Arbeit gesprochen. Also irgendwie auch ein spannendes Thema. Wie werden da so Mitarbeitende vielleicht auch trainiert, dass du vielleicht so ein gewisses Outlet entwickeln kannst oder auch eine Konversation natürlich führen kannst, um das auch so ein bisschen zu demystifizieren. Ohne vielleicht dann Informationen preiszugeben, die du nicht preisgeben darfst.
Ja, genau. Das ist natürlich auch wieder ein Lockmittel von diesem Arbeitgeber, dass du halt Dinge weißt, die sind richtig heiß.
Kannst auch ins HR gehen, ey.
Ja, genau. Es gibt auch noch mehr Gründe, die Mitarbeitenden eben diese ganzen Nachteile ausblenden lassen. Die erzählt euch Martin jetzt.
Ich höre von sehr vielen jungen Kolleginnen und Kollegen oder neu eingestellten Kolleginnen und Kollegen, dass sie die Sinnhaftigkeit der Aufgabe bei uns sehr reizt. Ich sag mal ein Beispiel. Ich kenne sehr gut einen unserer Hacker, ein richtiger Hacker. Wir nennen es Computer Network Exploitation, aber der hat gelernt, in fremde Netzwerke einzudringen und wir beschäftigen ihn bei uns, damit er in fremde ausländische Netzwerke eindringt, um dort Informationen von außen und sicherheitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepublik zu gewinnen. So, und der hat vorher bei namhaften Unternehmen Pentesting gemacht, also die Sicherheitssysteme dieser Unternehmen getestet, hat sehr viel Geld damit verdient. Und ich habe ihn gefragt, warum arbeitest du eigentlich beim BND? Ich bin froh, dass er bei uns ist, aber die Frage habe ich ihm gestellt und er hat gesagt, ich habe immer das Gleiche gemacht. Ich habe immer wieder die Sicherheitssysteme anderer Unternehmen getestet. Das war eine Herausforderung eine Zeit lang, aber es hat sich immer wiederholt. Und ich wollte etwas Sinnvolles tun. Ich wollte etwas machen, wo ich mit meiner Arbeit, mit meinem Handwerk, mit meinen Kenntnissen, mit meiner Kompetenz etwas erreiche. Und da war mir die Sicherheit Deutschlands und die Entscheidungssouveränität der Bundesregierung gerade recht. Solche Fälle gibt es. Ne? Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass jemand bereit ist, vielleicht ein bisschen weniger Geld zu verdienen, vielleicht ein bisschen mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei uns zu finden, aber etwas Sinnvolles zu tun.
Gerade Informatiker werden natürlich händeringend gesucht vom BND und aus diesem Grund sind die da.
Ja, und ich habe dann, also immer wenn ich so an den BND denke, denke ich immer noch an dieses Phänomen von lieben Kollegen True Crime Podcasts. Ja? Warum, Himmel Herrgotts Willen, sollte man sich abends zum Einschlafen Gruselgeschichten anhören? Warum? Und dann liegt da Caro 30 und hört sich nachts irgendwie Mörder-True-Crime-Podcast an. So auch gestört eigentlich, aber man
Machst
macht es ja. Ja.
Caro 30.
Ja, so. Warum? Ja, und warum? Weil natürlich genau solche Dinge, die irgendwas Mystisches an sich haben, das triggert doch irgendwas in dir. Und True-Crime-Podcasts generell sind doch sowas von auf dem Vormarsch, oder nicht auf dem Vormarsch, aber das ist ja, wenn du in die Podcast-Charts reinschaust, findet man natürlich einmal unseren Podcast, ganz klar. Noch nicht. Ja. Nein, aber du schaust dann in die Podcast-Charts rein und dann siehst du True Crime Podcast. Und ich glaube, das ist für mich so ein bisschen dasselbe beim BND, was einen vielleicht reizt. Ja, das ist so dieses, okay, dieses Ungewisse, dieses doch sehr Spannende. Und ich kann mir da auch schon vorstellen, dass das auf jeden Fall auch ein psychologischer Effekt ist, einfach so für so ein Unternehmen dann am Ende zu arbeiten. Also ich finde schon auch, dass es ein unglaublich spannender Job ist. Warum wirst du Kriminalpolizist? Ja, also bestimmt auch nicht, weil du irgendwie immer die Gefahr in gewissen Situationen gibst, sondern auch, weil du es einfach unglaublich spannend findest. Und wie Martin ja auch gesagt hast, das ganze Thema, und das da könnten wir vielleicht wieder den Bogen auch zur Gen Z schlagen, Purpose. Ja, ich gehe nicht nach Hause und habe keine Ahnung, ey, was ich heute gemacht habe. Ich habe irgendwas gemacht, ich war auch produktiv, das liegt gar nicht an mir, aber ich habe meinen Output nicht gesehen. Aber da hast du natürlich dieses ganze Thema, okay, aber was bringe ich denn eigentlich zum Tisch und was tue ich dafür, um irgendwie die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen? Das finde ich da schon relativ stark, ehrlich gesagt. Also ich kann das nachvollziehen.
Ja, also Gen Z, Sinnhaftigkeit, Gerechtigkeitssinn, Affinität für das Mystische. Und er hat ja auch Vereinbarkeit zum Beispiel angesprochen. Kleine Anekdote dazu. Wer sich fragt, wie er dann von der Kita angerufen werden kann, wenn sein Handy im Safe eingesperrt ist, man kriegt tatsächlich am Eingang ein Gerät, da ist die Kamera verätzt, das dann, zur Not empfängst du dann darüber die Anrufe, sollte tatsächlich ein Notfall sein. Also es kann im Zweifel Kontakt aufgenommen werden, aber natürlich unter besonderen Vorkehrungen.
Und wie sind die Arbeitszeiten, um da mal weiter im weißt du darüber was? Das würde mich nämlich tatsächlich nochmal interessieren. Weil wenn es nicht remote ist, dann müssen das ja irgendwie auch ziemlich attraktive Arbeitszeiten sein, vielleicht. Wo ich mir dann wiederum vorstellen könnte, guck mal, wenn du irgendwie, keine Ahnung, 35-Stunden-Woche hast, das ist vielleicht auch für die Gen Z dann wiederum oder für die jüngere Generation, das ist voll der große Aspekt, wenn du einfach wirklich weniger Arbeitszeit hast, dann bist du vielleicht vor Ort, aber nichtsdestotrotz auch noch mehr Lebenszeit auf der anderen Seite. Also ich glaube, das würde mich mal interessieren.
Sehr gute Frage. Sicher gibt es da jetzt auch in der Verwaltung gerade oder so wahrscheinlich geregeltere Arbeitszeiten. Ich kann mir aber vorstellen, zum Beispiel, wenn eine sogenannte Lage auftritt, ne, zum Beispiel Russland greift die Ukraine an, dann haben bestimmte Abteilungen mehr zu tun und müssen dementsprechend flexibler darauf reagieren, je nachdem, wie sie besetzt sind. Wir haben es schon gehört, ITler werden händeringend gesucht. Die sind aber, glaube ich, in Zeiten wie diesen und Boykottversuchen von anderen Nationen gefragter denn je und müssen dann vielleicht auch mal abends ran. Don't know. Gute Frage. Martin, melde dich. Müssen wir klären. Dabei der Hinweis, apropos Podcast, Jobs Secret, das ist der Podcast des Bundesnachrichtendienst. Und dort wird dann halt mit eben dieser Transparenz gearbeitet. Ja, Transparenz von einem Arbeitgeber, der es mit Transparenz eigentlich gar nicht so hat. Weil er es nicht darf. Ich habe mir die erste Folge angehört. Der Profi, ein Mann mit tiefer Stimme, berichtet quasi über 35 Jahre Bundesnachrichtendiensttätigkeit, Geheimdienstarbeit, wie der Geiselnahmen in Mali verhandelt hat. Ne? Schlimme Bilder gesehen, islamistischer Terror, 9-11, da hatten die schon vorher, das erzählt er da zum Beispiel, die hatten schon lange eine Taskforce für islamistischen Terror, bevor die Flugzeuge in die Twin Towers gelenkt worden sind. Sowas erlebst du dann, ahnst es vielleicht schon, gehört auch zum Job, solche Menschen, das ist eben dieses weltweite Netzwerk, von dem die Rede ist. Und jetzt erzähle ich dir noch einen spannenden Fakt, Caro, und zwar wie der rekrutiert wurde. Der hatte einen Brief im Briefkasten mit: Hallo, hier ist der BND, ein interessanter Arbeitgeber, stellen Sie sich doch mal bei uns vor. Warum? Weil der empfohlen wurde über Dritte, aber er weiß bis heute nicht, wer ihn empfohlen hat. Denn damals lief es so, dass du nur auf Empfehlung überhaupt in den Bundesnachrichtendienst eingetreten bist und nicht so wie heute, dass die halt buhlen müssen um BewerberInnen.
Wow. Gut, auf der anderen Seite denke ich mir, also gut, ob es immer unbedingt Briefe sein müssen, aber eins der effektivsten Recruiting-Methoden, auch ne, in vielen Unternehmen oder was ich selber mitbekomme, ist ja tatsächlich Empfehlungen. Ne? Leute, mit denen man schon gearbeitet hat, Leute, wo man weiß, die sind irgendwie vielleicht vor allem in dem Bereich besonders zuverlässig etc. Also für mich macht an sich die Taktik für den BND ja auch total Sinn, wie aber auch bei anderen ArbeitgeberInnen. Ne? Also wer stellt nicht super gerne über Empfehlungen ein? Und ich glaube auch da, wenn ich jetzt nachdenke, könnte ich wahrscheinlich mit einem Fingerschnipsen zwei, drei Leute sagen, die ich für verschiedenste Jobs empfehlen würde. Also auch da, für mich ist das ein Recruiting-Mechanismus, der für den BND auf jeden Fall Sinn macht, aber auch für andere Unternehmen.
Hm. Ja. Ja, und ich fand ich auch wahnsinnig spannend, was da damals noch nötig war. Es gibt ja auch schon natürlich viele Skandale rund um den Bundesnachrichtendienst. Leute, die dann mit anderen Staaten, zum Beispiel mit Russland, zusammengearbeitet haben. Damals DDR, BRD-Konflikt und so. Und dass man da einfach nochmal mit Vorsicht sehr behutsam seine Leute ausgesucht hat. Das aber auch reichte. Dafür war natürlich auch verantwortlich, dass die Globalisierung im 21. Jahrhundert ziemliche Dynamik genommen hat. Genau. Und um auf die Kampagne zurückzukommen, wir suchen Terroristen, die Doppeldeutigkeit, den Schockmoment, den das auslöst. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was hat das überhaupt alles gebracht? Und Martin hat ein paar Zahlen für uns.
Wir haben unheimlich viele Bewerbungen gekriegt. Wirklich extrem viele Bewerbungen gekriegt. Innerhalb der ersten 2 Wochen waren es so rund 2000, innerhalb der ersten 4 Wochen rund 5000. Damit muss man auch im Backoffice erstmal klarkommen. Das Gute vom nicht ganz so Guten unterscheiden und dann den Prozess so administrieren, dass jeder rechtzeitig eine Antwort bekommt, frühzeitig auch in die Kommunikation einsteigen mit den Bewerbenden. Ich kann jetzt keine genaue Zahl sagen, wen wir schon eingestellt haben. Die ersten werden schon eingestellt sein. Führt mich zu dem Punkt, nochmal daran zu erinnern, wir als Sicherheitsbehörde haben leider extrem lange Bewerbungsprozesse.
Über die haben wir schon gesprochen. Aber das Ganze ist jetzt mal auch in der Performance eingeordnet. Ja, tausende von Bewerbungen hat das am Ende gebracht. Also hat sich schon ganz schön gelohnt.
Ja, ich würde sagen, davon träumen wahrscheinlich andere Unternehmen, die vielleicht durchaus attraktivere Arbeitsbedingungen haben. Also attraktiver jetzt von meiner Brille aus gesprochen. Ne? Wie Remote Working und schnelllebig etc. Dementsprechend, also erstmal crazy gute Kampagne und zeigt ja aber auch, dass auch da wieder dieses sehr Mutige. Ich finde aber trotzdem, ja, da muss man natürlich dann auch immer schauen, ist das jetzt moralisch irgendwie verwerflich oder kann man das machen? Aber da zeigt sich ja, dass das durchaus möglich ist, damit eine massive Masse an Bewerbungen hereinzubekommen.
Hm. Mit einer alten Plakatkampagne. Also
ja,
hätte ich auch so nicht erwartet, ne? Angefangen haben sie nämlich, das an ihren Zaun anzubringen in Berlin am Hauptsitz. Und dann ist da ein Journalist vorbeigefahren, der hat das getwittert. Wiederum der Chef von Jung von Matt hat das auch als geniale Kampagne aufgegriffen. Die haben darüber, dass Leute sie abgefeiert haben, erstmal eine enorme Reichweite generiert. Aber angefangen haben die mit ihrem eigenen Zaun.
Cool. Ja, ich finde auch da wieder ein gutes Beispiel, dass ja erstmal vielleicht auch im Kleinen anfangen und einfach mal machen, sich eine coole, kreative Idee auszudenken und das einfach in deinen eigenen vier Wänden ja in dem Moment anzubringen, so eine Reichweite dann bekommen kann und aufgegriffen wird, das, also darf ich das sagen, das freut mich dann ja schon fast für den BND, dass das dann auch solche Wellen geschlagen hat und so positiv war. Und da muss ich natürlich sagen, es ist ja auch ein super wichtiger Job, der dort gemacht werden muss. Dementsprechend auch wichtig, dass man einen guten Kandidatenpool hat und sich dort die besten Leute auch rausfischt. Ne? Also, ja.
Das stimmt. Sofern sie diesen langen Bewerbungsprozess überstehen. Denn das ist halt auch die Frage. Wer fällt da generell durch? Wer hat da Lust drauf? Und wem ist das dann am Ende vielleicht doch nicht das Richtige? Da hat der Bundesnachrichtendienst viel nachzuholen, denn auch in diesen Benefits, die die freie Wirtschaft anbietet, ist er vielleicht nicht ganz vorne, sage ich mal. Ich habe gesehen, auf deren Instagram-Seite, da wird schon durchaus Yoga miteinander gemacht, ne? Man kann die Köpfe natürlich nicht sehen. Martin auch gefragt, ob der Kaffee umsonst ist. Er meinte zum Mittag ja. Frage ich, entsetzt die meine Hand über meinen Kopf. Aber es gibt auch Obst. Da scheint auf jeden Fall noch mehr gehen zu müssen.
Ja.
Das kann der BND eigentlich ganz gut verargumentieren, oder? Also, ja.
Kaffee, wenn es mal hart auf hart kommt. Auf der anderen Seite irgendwie ja auch ein gutes Zeichen. Sorry, dass ich jetzt hier irgendwie schon wieder so in die Presse springe, aber es wird ja trotzdem finanziert auch von öffentlichen Geldern. Dementsprechend ist dann ja auch mal so die Frage, muss jetzt irgendwie alles dort umsonst zur Verfügung gestellt werden? Nur weil es das irgendwie in anderen Unternehmen gibt, die nicht jetzt eine Institution sind, die auch vom Staat bezahlt werden? Weiß ich nicht. Also daher ist es doch vielleicht auch eine ganz gute Humbling-Balance.
Ich sehe das anders, definitiv. Irgendwie, weil wenn so viele Leute halt ausscheiden, wir hatten es, jeder Vierte ist in 10 Jahren weg. Du konkurrierst nun mal mit Unternehmen der freien Wirtschaft. Und öffentliche Hand hin oder her. Es geht hier in dem speziellen Fall um die Sicherheit des Landes. Anders kannst du natürlich administrativen Aufwand auf kommunaler Ebene oder so, das kannst du vielleicht nochmal verargumentieren. Leute, schmeißt das Faxgerät raus und digitalisiert eure Prozesse, dann braucht ihr auch nicht so viele Kappas. Aber in dem Fall würde ich jetzt mal sagen, ist mir jetzt kein Cent zu schade, dass sie ihren Kaffee auch morgen schon umsonst kriegen.
Nee, Quatsch. Natürlich, sowas. Vielleicht ist Kaffee auch ein blödes Beispiel. Ich finde,
ja,
das ist vielleicht schon auch jetzt nicht unbedingt der schlechteste Ansatz ist in einer Institution, die von, ja, in dem Fall wahrscheinlich Steuergeldern bezahlt wird, einen anderen Ansatz zu fahren als jetzt irgendwie ein Unternehmen aus der freien Wirtschaft, wo es ja auch darum geht, vor allem Gewinn zu generieren und der Gewinn dann mit den Mitarbeitenden auch geteilt wird. Also ich finde, das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Aber natürlich finde ich auch grundlegend, natürlich solltest du deinen Mitarbeitern erstmal alles, was so den Komfort erleichtert, zur Verfügung stellen. Aber ob jetzt da die Benefits mit Egg-Freezing etc. sein müssen, das weiß ich jetzt nicht.
Ja. Okay, wir kommen zum Ende. Wir kommen zu unseren drei Lernen. Zum einen, egal wie herausfordernd es für dein Unternehmen ist, Leute zu gewinnen mit einer starken Kampagne, mit einer kreativen Sache und vor allem natürlich Reichweite, da gehört auch Glück dazu, geht einiges. Da kann auch der Bundesnachrichtendienst trotz aller vermeintlichen Nachteile punkten und tausende Bewerbungen generieren. Dann natürlich das, was wir zuletzt besprochen haben, ob freie Wirtschaft oder öffentlicher Dienst, die Ansprüche neuer Arbeitsphilosophien, neuer Generationen wirken überall ein. Und ja, wenn du als Arbeitgeber schon Nachteile hast, dann solltest du dich bemühen, die mit anderen Vorteilen aufzuwiegen. Am besten generierst du natürlich Bedürfnisse, wenn du deine eigenen Leute fragst, was fehlt hier oder was können wir machen, um besser zu werden. Das hat ja jetzt in Ansätzen diese Behörde getan. Es hat die Kampagne gemeinsam erarbeitet mit seiner Belegschaft. Das ist das, wovon jeder Employer Branding Experte natürlich träumt. Randnotiz, die waren natürlich auch professionell begleitet, aber trotzdem. Und ich glaube, zu guter Letzt kann man noch sagen, man sollte das hochhalten und mit dem rausgehen, was dich am ehesten von den anderen unterscheidet. Und auf Geheimdienstarbeit trifft das definitiv zu. Also das muss man hochhalten. Da liegt der Sinn der Arbeit drin. Das ist eine große Nummer.
Kann ich nur Haken drunter setzen. Ich glaube, für mich auch das größte Takeaway oder ne, auch was Gutes, sich nochmal so in Erinnerung zu rufen, wirklich die Kraft auch von den Mitarbeitenden oder wenn du als Unternehmen Schwierigkeiten hast, Personal zu finden und nicht weißt, wie du dir vielleicht auch deine Employer-Branding-Strategie ausrichten sollst, dann wirklich einfach mal deine Mitarbeitenden zusammenzubringen und alle Köpfe zusammenzustellen und zu sagen, was würde euch denn tatsächlich hierher bringen. Ich finde, das hat der BND dann schon sehr, sehr stark gemacht und sehr, sehr stark umgesetzt. Kann man schon mal ein paar Lorbeeren verteilen auch irgendwie für so eine Behörde.
Definitiv. Und wir hoffen, es ist nachhaltig. Es trägt dazu bei. Also auch da kann man ja nur die Daumen drücken, weil übergeordnet haben wir auch was davon.
So nämlich.
So.
So.
Okay. Caro, das war das.
Ja, cool. Spannende Folge. Jetzt erstmal noch True Crime Podcast und dann wird geschlafen.
Das ist eine gute Idee. Genau. Jetzt habe ich dich ja schon ein bisschen angefüttert mit Geiselnamen und Co. KG.
Genau. Erstmal Martin zu schreiben auf LinkedIn und nochmal ein paar Fragen stellen.
Martin übrigens ein sehr feiner Kerl.
Ja.
Ihr könnt ihn sicher alles fragen, falls ihr ihn selber kontaktieren wollt. Er freut sich.
Ja.
Super. Caro, dann, wir sehen uns bald wieder.
Ja.
Ihr hört uns bald wieder und nächste Woche zieht euch gerne diese Interviewfolge rein.
Cool. Ich freue mich.
Bis dann. Bleibt neugierig.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.